So many people are comparing Bucharest to Berlin. They're saying that this is the Berlin of the East. Well, I think it's just Bucharest.
So Versailles-mäßig ist das Ganze, nur vom Stil her, vom Geschmack her ziemlich peinlich.
Das hat manches erledigt und nachher haben wir geplant und haben eine neue Stadt gebaut.
I'm pretty sure in the future we'll change the city's life. Bine, let's go.
Sieben Uhr abends. Die Kellerbar mit dem etwas schrägen Namen Londophone füllt sich. Heute Abend ist Literaturnacht. Jeder, der einen Text geschrieben hat und ihn für so gut hält, dass er ihn anderen vorlesen will, darf auf die Bühne. Vlad Bolokan klappt die Tische vor der Bühne hoch, damit die Zuschauer genug Platz haben. Es ist voll. Das Londophone hat er vor 7 Jahren aufgemacht.
The thing with the pub, it just occurred.
Das mit dem Pub war nicht geplant.
At least not planned like 100%.
Der Besitzer hat keinen Mieter gefunden und dann ist es irgendwie einfach passiert.
Somehow just things happen.
Irgendwie ist es also einfach passiert, dass er jetzt einen der Orte der Bukarester Subkultur betreibt. Wie so vieles in Bukarest einfach irgendwie passiert. Oder, wie Vlad Bolokan sagt,
This huge swamp.
Hier ist es wie ein riesiger Sumpf mit vielen schrecklichen Orten. Und dann gibt es diese wunderbaren Inseln, auf denen alles möglich ist, mit fantastischen Leuten und Veranstaltungen.
Fantastic things happening and, I don't know, events. That's basically it.
Bun, păi să explic un pic conceptul pentru cei care sunt prima dată aici. Ideea e în felul următor. Serile de open mic sunt...
Im Londophone ist es eng. 4 kleine Räume mit Kellergewölbe, rot angestrichene Wände und jede Menge Bücherregalen. Es riecht, wie in jeder guten Kellerbar, ein bisschen muffig, nach Bier und vielen durchgemachten Nächten. Fast jeden Abend gibt es Literatur, Musik und Diskussion. In der Kneipe mitten in der Stadt, in einer Nebenstraße hinter der Universität, trifft sich der Couchsurfing-Stammtisch genauso wie Freunde experimenteller Didgeridoo-Musik.
So many people are comparing Bucharest to Berlin. They're saying that this is the Berlin of the East. Well, I think it's just Bucharest.
So viele Leute vergleichen Bukarest mit Berlin und sagen, es ist das Berlin des Ostens. Ich glaube, Bukarest ist einfach Bukarest. Aber an dem Vergleich ist schon etwas dran, wenn man durch die Straßen läuft, auf Veranstaltungen geht. Es gibt ein sehr aktives Nachtleben. Und Bukarest ist immer noch nicht teuer.
And the good thing is that still Bucharest is really not expensive.
Jedenfalls nicht für diejenigen, die für eine der vielen großen Firmen arbeiten, die in Rumänien eine Zweigstelle aufgemacht haben. Autozulieferer, IT-Firmen, Google, SAP. Das Durchschnittsgehalt in Rumänien ist mit 450 Euro pro Monat zwar immer noch niedrig, aber die Mittelschicht wächst, genauso wie die Wirtschaft. Viele junge Leute sind gut ausgebildet und auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Sobald man aber zum Beispiel als Lehrer oder anderswo im öffentlichen Dienst arbeitet, braucht man oft 2 Jobs, um über die Runden zu kommen. Feiern gehen gehört für viele Bukarester trotzdem dazu, egal welches Gehalt. Und das nicht erst seit auch in Rumänien Ende der 80er Jahre der eiserne Vorhang fiel.
War im Jahre 1970, dass ich nach Bukarest kam. Schon damals war hier ein ganz reiches Theaterleben, sehr viel Musik.
Das ist Rotraud Wittstock, in den 70er Jahren Studentin in Bukarest, heute Leiterin der Allgemeinen Deutschen Zeitung, die Zeitung der deutschen Minderheit in Rumänien. Und das ist die Band Phoenix. Die hört man in Rumänien zu der Zeit, als sie aus Siebenbürgen nach Bukarest kommt. Aber Beatmusik, Rock, Jugendkultur, das geht immer weniger in Ceausescus Rumänien. Phoenix werden verboten. Und nicht nur die. Im Laufe der 70er Jahre regelt der Diktator Nicolae Ceausescu das Land immer weiter ab. Auch die Hauptstadt Bukarest verändert er radikal, ohne Rücksicht auf Menschen und Häuser. Sein Vorbild? Protziger Prunkkommunismus, wie er ihn in Nordkorea oder China gesehen hat. Das große Erdbeben von 1977, das große Teile von Bukarest zerstört, kommt ihm da gerade recht.
Da waren verschiedene Gebäude zusammengefallen, wichtige Gebäude. Und das hat diesen Diktator einerseits dazu bewegt, einen sehr sicheren Ort für sich und seine engste Umgebung zu suchen. Und es wurde festgestellt, der sicherste Ort ist da, wo jetzt der Parlamentspalast steht. Das war der eine Grund. Der andere Grund war, also er hat gesehen, dass sich die Stadt verändern lässt. Zunächst einmal, wenn diese Stadt unberührt da steht, kommst du ja gar nicht auf die Idee, dass du die mitten in der Stadt, die Stadt so gestaltest, wie du willst. Aber dass du richtig so die Stadt abreißen lässt, in ganz schönen und wichtigen Gebieten, dass du da machst, was du willst, also das war die Entdeckung des Erdbebens.
Während die Rumänen immer mehr verarmen, während sie im Wintermantel zu Hause sitzen, weil sie ihre Wohnungen nicht mehr über 12 Grad heizen dürfen, der elektrische Strom ist rationiert, während die Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften immer länger werden und man mitten in der Nacht aufsteht, weil es vielleicht eine neue Lieferung Eier geben könnte, während also die Bevölkerung immer mehr unter der Misswirtschaft ihres Diktators leidet, baut der das immer noch teuerste Verwaltungsgebäude der Welt. 700 Architekten und 20.000 Arbeiter schuften in 3 Schichten rund um die Uhr. Ceausescu will sich ein Symbol für seine Allmacht bauen. Ein wahnsinniges Versailles für einen noch wahnsinnigeren Sonnenkönig. Dafür reißt er ein ganzes Stadtviertel mitten in der Innenstadt ab.
Und es ist dadurch sehr viel wertvolle, gute, gesunde Baumasse kaputt gegangen. Und nicht nur die Baumasse, sondern ein gesellschaftliches Gepräge.
Denn in dem Viertel leben Ärzte, Uniprofessoren, Freigeister.
Und auch das sollte zerstört werden. Und die Leute wurden irgendwie ganz einfach gezwungen, an den Stadtrat zu ziehen. Man hat ihnen kleine Wohnungen im Wohnblock zur Verfügung gestellt. Sie waren oft sehr, sehr unglücklich und es gab auch viele Selbstmorde damals. Und das war also wirklich ein Riesenwillkürakt, der zu vielen anderen Willkürakten dazu kam.
Man bräuchte so Roller hier vielleicht, oder
Fahrräder. Wäre nicht verkehrt, aber Schwierigkeiten mit den Fahrstühlen, sie sind zu wenig. Und eine zu kleine Kapazität, weil Ceausescu das Ding für sich, seine Frau, für ein paar Nomenklaturavertreter gebaut hat. Nicht für ein Zweikammernparlament mit 475 Abgeordneten und Senatoren. Es sind viele Leute. Und deswegen haben wir Schwierigkeiten. Saruna, la
Dame. Ovidiu Ganz arbeitet jetzt in dem Diktatoren-Protzpalast. In ihm tagt heute, Ironie der Geschichte, das rumänische Parlament. Ovidiu Ganz ist Abgeordneter der deutschen Minderheit dort.
Das sind ja riesige Säle.
Also die Marke von Ceausescu war, dass das ganze Baumaterial aus Rumänien kommt. Und was Sie hier an Marmor sehen und Holz an diesen Türen und so weiter, ist alles aus Rumänien. Das ist alles Handarbeit übrigens, diese Dekoration an der Tür.
Bitte. Darf man da rein?
Ja, Seitenräume aus.
Es sind so holzgeschnitzte Decken, ja, so richtig, genau, und genau. Ganz viel Stuck, ein riesiger Leuchter in der Mitte.
Ja, und dann noch andere Leuchter, aber tausende an Glühbirnen und an Euros für Strom. Aber schauen Sie sich den Teppich an. Überlegen Sie mal, wenn es darum geht, sowas zu säubern oder so, ja. Die haben kleine Kräne, regelrechte kleine Kräne. Das Zeug wird zusammengerollt und mit dem Kran dann wegtransportiert.
Bis man zu den 2 monumentalen Marmortreppen kommt, die in die oberen Etagen des Palastes führen, ist man vom Abgeordneteneingang schon einige Minuten zu Fuß unterwegs. Vorbei an riesigen Sälen für Konferenzen, Marmorsäulen und einem kleinen Fernsehstudio. Auf jeder der beiden geschwungenen Marmortreppen hätten mehrere Fußballmannschaften Platz. Gedacht waren sie nur für das Ehepaar Ceausescu. Einer sollte von links, der andere von rechts den internationalen Gästen entgegenschreiten können.
So Versailles-mäßig ist das Ganze, nur vom Stil her, vom Geschmack her ziemlich peinlich.
Also es ist einfach zu viel.
Ja, ja, und es ist kein richtiger Stil, also bis auf kommunistischer Prunk oder so.
Einen zweiten, kleinen Aufzug später, in dem auch noch eine Aufzugsdame sitzt, die auf den Knopf der gewünschten Etage drückt und Sudokus löst. Und dann steht man in den Fraktionsräumen für die Minderheiten Rumäniens. Die Vertreter der 18 Minderheiten Rumäniens teilen sich drei kleine Räume. Denn der riesige Palast hat zwar mehr als 1100 Zimmer, aber die meisten von ihnen sind absolut unbrauchbar für die tägliche Arbeit eines Parlaments.
Der normalsterbliche Abgeordnete hat nicht sein eigenes Büro. Nein.
Aber an Räumen dürfte es ja eigentlich nicht mangeln hier, oder?
Ja gut, aber was kann ich mit so einem enormen Saal anfangen? Auch wenn ich ihn einteile oder so, die Decke ist 20 Meter hoch, wie soll das funktionieren?
Das heißt, Sie haben hier auch keinen eigenen Raum?
Nein.
Sie sitzen hier, wenn Sie hier arbeiten?
Ja.
Mit allen anderen zusammen, alle hier an einem Tisch?
Genau. So eine Privatsphäre oder so, jemanden in Ruhe zu empfangen, das geht hier nicht.
Obwohl in dem Gebäude das Parlament, der Senat, Kongressräume und das Museum für zeitgenössische Kunst untergebracht sind, stehen immer noch Teile leer. Der Palast ist kaum zu unterhalten. Trotzdem ist er ein Wahrzeichen der Stadt geworden, zumindest für die Touristen. Die Bukarester mögen den Palazzo Prozzo nicht. Eine andere von Ceausescus architektonischen Wunden hat er mehr Chancen, Stadtwahrzeichen zu werden. Und zwar nicht unbedingt für die Touristen, sondern für die Bukarester selbst.
Woo! Gone again!
Common pond frog.
Dan Babulescu trägt Stoppelbart, einen grauen Schal, eine rote Jacke, Bergschuhe und hat eine Kamera mit riesigem Teleobjektiv um den Hals. Mit der Hand hat er einen kleinen Frosch gefangen.
Imagine when we show this little frog to
yeah.
Oh, I want to touch it. Oh my god.
Er steht im Park Vacaresti, ein 183 Hektar großes Naturschutzgebiet. Dass die Stadt diesen Park jetzt hat, ist Dan Babulescu und seinem Team zu verdanken. Und irgendwie auch Ceausescu. Denn auch in diesem Teil von Bukarest hat er ein ganzes Stadtviertel abreißen lassen. Diesmal, um einen riesigen See anzulegen. Warum genau, weiß keiner mehr so richtig. Manche sagen, er wollte eine Wasserbarriere gegen schlechte Luft aus den Industriegebieten hinter der Stadt anlegen. Manche glauben, er wollte auf dem See eine Rudermannschaft trainieren, sollten je die Olympischen Spiele nach Bukarest kommen. Bevor der See jedenfalls hinter seinem riesigen Betonteich fertig war, kam die Revolution. Danach hatte man wichtigere Probleme. Das Areal wurde vergessen und verschlammte.
These are yellow leg ghoul. And in this lake you can also see wild ducks, great crested grebe.
Auf der riesigen leeren Brache haben sich über die letzten gut 30 Jahre seltene Pflanzen und Tiere angesiedelt. Wildenten, Singvögel, Bussarde.
Very interesting bird, hunting bird, chased by some crow. And you will see it flying above us.
Es gibt kleine Seen und Moore. Sogar ein paar Otter sind irgendwie im Park gelandet. Mitten in der Stadt, mit ewig verstopften Straßen, mit weit mehr Grau als Grün, ist damit ein Ort entstanden, an dem man die Füße in den Schlamm stecken und einen Frosch in der Hand halten kann. 10 Minuten per U-Bahn vom Stadtzentrum entfernt. In der Ferne spitzen über dem mehrere Meter hohen Deich die Hochhäuser der angrenzenden Stadtviertel hervor.
This is our vision.
Unsere Vision ist es, diesen Ort nicht nur für die Allgemeinheit zu öffnen, sondern auch zu beschützen. Bukarest ist nicht der beste Ort in Sachen Parks und Grünflächen. Wir Rumänen gehen mit der Natur nicht wirklich gut um. Wir wollen ein Vorzeigeprojekt werden, ein echter Park, ein Startpunkt für ähnliche Projekte in Bukarest. Das hier könnte ein Beispiel werden, einmal in eine andere Richtung zu denken.
Dieses Denken in eine andere Richtung passiert inzwischen. Zwar kommen immer noch manchmal Leute und lassen Müll und Bierflaschen liegen. Das räumen dann Babulescu und sein Team dann bei ihren täglichen Rundgängen auf. Aber insgesamt ist der Park zu etwas geworden, das nicht nur die Ranger schätzen und schützen.
We gave this place another identity. Having the community.
Wir haben dem Ort eine neue Identität gegeben, zusammen mit den Leuten, ihn von einem Niemandsland in ein Naturschutzgebiet verwandelt. Das erste städtische Naturschutzgebiet Rumäniens. Und die Leute ringsum identifizieren sich damit. Wenn sie ein Auto im Park sehen, meistens sind wir das bei Kontrollfahrten, dann rufen sie uns an. Oh mein Gott, da ist ein Auto im Park. Ruf die Polizei.
Oh mein Gott, there is a car inside the park. Please call the police.
Das Ganze ist also schon ein spannendes Beispiel dafür, wie man die Allgemeinheit mit ins Boot holen kann.
Already a very interesting showcase about community involvement.
Rund 6000 Menschen haben die Ranger letztes Jahr durch den Park geführt. Man kann ihn aber auch selbst auf kleinen Trampelpfaden durchstreifen oder mit dem Fahrrad auf dem Deich außen herumfahren. Wenn man schnell unterwegs ist, dauert das um die 40 Minuten. Immer wieder kommen auch Schulklassen zu den Parkführungen. Geld vom Staat gibt es für den Park nicht. Vor allem private Geldgeber finanzieren das Projekt. Und es lebt vom Engagement der Ranger und vieler Freiwilliger. Sich für Naturschutz oder Ähnliches zu engagieren, setzt aber voraus, dass man in seinem Alltag Zeit und auch Zugang zu Informationen hat. In einer Stadt mit vielen gut ausgebildeten und engagierten jungen Leuten ist das einfacher als auf dem Land.
Die rumänische Gesellschaft ist total geteilt, im Zentrum super vernetzt und eine arme, abgehängte Ödnis auf dem Land.
Das versucht Vlad Ursulean, 29, zu ändern. Und zwar mit Informationen. Die kommen unabhängig und für jeden zugänglich im Internet direkt vom Dachboden des Casa Journalistului, des Journalistenhauses.
We don't own any desks. I mean, everyone sits how they please.
Es gibt keine festen Schreibtische hier. Jeder sitzt, wo er mag. Manchmal ist es sehr voll hier, manchmal ist einfach keiner da.
And other times it's just deserted and we sit in the kitchen and talk. These are some rooms. This is my room.
Das ist mein Zimmer.
Semi-decent.
So halb aufgeräumt.
Fünf Journalisten wohnen in dem Haus. Um die 20 kommen zum Arbeiten. Bezahlt werden die Hausmiete und auch der Lebensunterhalt der jungen Journalisten von den Lesern. Über eine Crowdfunding-Aktion, also einen Aufruf im Internet, kann man Geld spenden. 5 Euro im Monat zum Beispiel. Dafür bekommt man Themen, die die großen Medien lieber nicht anfassen. Zu langwierige Recherchen, zu heikel, zu viele einflussreiche Personen involviert. Zum Beispiel diese Geschichte über einen Orthopäden, der Versuche an Kindern durchgeführt hat. Der Arzt war in Rumänien ein Star, hat sogar einen eigenen Kalender von sich herausgebracht. Der hängt in der Küche des Journalistenhauses an der Pinnwand.
This is a calendar made by the doctor with himself and quotes about God, about him and God.
In dem Kalender sind er und Zitate von Gott. Gott arbeitet durch seine Hände, soll das bedeuten. Für manche war er wie Gott. Meistens hat er mit armen Kindern herumexperimentiert. Reiche haben auch ihre Kinder geschickt, aber da hat er besser aufgepasst.
Der Arzt hat bei Operationen unerlaubte Implantate eingesetzt. Manche der Kinder können deshalb bis heute nicht laufen und haben lebenslang Schmerzen. Einige der betroffenen Familien sind an die Öffentlichkeit gegangen.
Keiner hat ihnen geglaubt. Der beste Doktor gegen irgendeine verrückte, heulende Mutter. Keiner ist den Aussagen der Mütter nachgegangen.
Bis eine Journalistin von Casa Journalistului in monatelanger Kleinarbeit weitere Fälle und Fakten zusammengetragen hat. Je mehr sie bohrte, desto mehr brach die Mauer des Schweigens rund um den Doktor zusammen. Inzwischen ist er vom Dienst suspendiert. Es läuft ein Verfahren gegen ihn. Veröffentlicht haben die Journalisten die Geschichte auf ihrer eigenen Plattform im Internet und auf Facebook. Und sie sind damit auf die Straße gegangen.
Wir haben bei der Geschichte eigentlich damit gerechnet, dass unsere Webseite blockiert wird. Deshalb haben wir uns vorbereitet und wir wollten unsere Geschichte ja auch außerhalb unserer Internetblase verteilen. Deshalb haben wir das Zentrum Bukarests mit Plakaten vollgehängt, auf die wir unsere Rechercheergebnisse gedruckt haben. Wir haben Flyer vor Krankenhäusern verteilt mit den wichtigsten Punkten, damit sie es eben nicht unter den Teppich kehren können.
Am Ende haben auch die klassischen Medien groß über den Fall berichtet. Von selbst hätten sie diese Geschichte aber nicht angepackt, meint Vlad Ursulean. Bevor er vor 6 Jahren das Casa Journalistului gegründet hat, hat auch er bei den klassischen Medien gearbeitet und mitbekommen, wie Geschichten nicht erschienen sind, wegen Korruption oder politischer Einflussnahme. Deshalb ist er erst einmal den Weg gegangen, den einige Journalisten in Rumänien gehen.
When I went into the newspaper business, I didn't go to the political.
Bei der Zeitung war ich nicht in der Politik, sondern in der Kulturredaktion. Ich wusste, dort gibt es keine Einflussnahme, weil Kultur niemanden interessiert.
Inzwischen gibt es mehrere solch kleine Recherchekollektive in Rumänien wie das Casa Journalistului. Sie alle sind Antworten auf die oft unausgewogene Berichterstattung der Mainstream-Medien. Natürlich bleiben sie eine Nische in der Presselandschaft, aber eine wichtige. Denn es ist noch gar nicht lange her, da gab es in Rumänien gar keine freie Presse. Diktator Nicola Ceausescu hatte ganz Rumänien in ein Freiluftgefängnis verwandelt, bewacht vom Geheimdienst Securitate. Anderer Meinung sein? Ging nicht. Reisen? Ging nicht. Nur wer nicht auffiel, war einigermaßen sicher. Das war auch Rotraud Wittstock klar, als sie aus Kronstadt in den Karpaten nach Bukarest kam, dort als Kulturredakteurin anfing zu arbeiten und eine kleine Tochter bekam. Sie wollte weder auswandern noch unbedingt reisen. Erstmal jedenfalls.
Aber dann wurde das Kind 10. Da dachte ich, also jetzt einmal ins Ausland, das wäre schön. Und was liegt näher, als ins deutschsprachige Ausland zu fahren? Das war also die DDR.
Im Februar 1989 beantragt sie ihren Pass. Der Diktator sollte nur noch 10 Monate im Amt sein, aber zu dem Zeitpunkt wusste das ja noch keiner. Deshalb Verfahren wie üblich.
Da wurde mir immer der Schalter vor der Nase zugezogen und man sagte, warten Sie zu Hause auf die Antwort.
Die Sommerferien kommen, der Pass nicht. Also fahren Mutter und Tochter statt in die DDR doch wieder in ihr siebenbürgisches Dorf. Erst nach den Sommerferien kommt der ersehnte Pass doch noch, aber natürlich ohne Ausreisevisum.
Also mit anderen Worten, ich konnte eigentlich mit diesem Pass überhaupt nichts anfangen. Ich konnte nicht verreisen.
Mitte Dezember 1989 ist das System Ceausescu so morsch, dass es immer größere Proteste gibt. Die Securitate schießt, aber die Bevölkerung lässt sich nicht mehr beruhigen. Die Grenzen werden geschlossen und Rotraud Wittstock steht wieder vor dem Passamt.
Und habe gesagt, guten Tag, ich bin hier ums Ausreisevisum gekommen. Diese Reise werden Sie nicht unternehmen können. Bitte geben Sie den Pass ab. Der Schalter fiel wieder zu.
Tovares!
Hallo!
Tovares! Aschesatze, weil ihr nicht geht!
Kurz vor Weihnachten hält der Diktator noch eine letzte verzweifelte Rede vor einer riesigen Menschenmenge, aber die buht ihn aus. 4 Tage später wird das Ehepaar Ceausescu in einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und Rotraud Wittstock steht wieder vor dem Passamt.
Inzwischen hat es geschneit, der Schnee lag ziemlich hoch auf den Straßen. Und die Mannschaft des Passamts stand mit der Schaufel, mit der Schneeschaufel vor dem Gebäude und schiebte Schnee. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich sagte, guten Tag, ich bin um das Ausreisevisum gekommen. Der Mann stellte sich so an die Schaufel, der eine, und sagte, wünschen Sie das Ausreisevisum auf der Stelle? Sagte ich, ja, ich wünsche es auf der Stelle. Sie werden in das Gebäude jetzt nicht hereinkommen können, aber geben Sie mir Ihren Pass, ich bringe Ihnen das Ausreisevisum. Nach kurzer Zeit kam er wieder mit dem Ausreisevisum und wir sind dann wirklich also kurz darauf, am 4. Januar 1990 sind wir in die DDR gefahren.
Somit war Rotraud Wittstock eine der wenigen, die, als man endlich reisen durfte, einen gültigen Pass hatte. Bekommen durch die richtige Mischung aus Hartnäckigkeit, Sturheit und Frechheit, die auch heute noch durch Bukarest weht. Du willst etwas? Dann mach es.